Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von uns hier schon mal in einem Vorstellungsgespräch gewesen sind. Ja, also wahrscheinlich war das so. Die sind ja immer sehr unterschiedlich formatiert. Ne? Bei großen Unternehmen hast du dann immer gleich ein paar Leute mehr vor dir. Und ich war mal in einem Vorstellungsgespräch, da saßen Personaler vor mir und die stehen ja in dem Ruf, zu wissen, was sie fragen sollten, gute Fragen zu stellen. Und ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch bei Bosch und das war ja eine ganz aussichtsreiche Stelle irgendwie, aber vor allen Dingen war es ein aussichtsreicher Schleudersitz. Und derjenige, unter anderem, der da vor mir saß, das war ein Vollprofi, das war der Personalleiter und er war zu allem Überfluss auch noch Professor für Personalentwicklung. Das hat er dann so im Rest seines Lebens noch gemacht. Ja, und der begrüßte mich dann und fing dann an, mir seine Fragen zu stellen. Und die erste lautete, sagen Sie doch mal, wie ist er denn so, der Mensch Carsten Matusek? Das bin ich. Ich dachte, oh nein, ne? Auf so eine Frage bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Und mein erster Impuls war, ach du Schreck, sag jetzt nichts Falsches. Ne? Sprich nichts aus, was dich irgendwie doof dastehen lässt. Und in meinem Fall geht das recht schnell. Ja? Und ja, das ist die Frage, du verstehst es. Ne? Soll ich offen sein und meine Schwächen zu erkennen geben? Aber darauf zielt das ja, auf sowas wie Selbstoffenbarung. Ne? Dass du nicht deine ganzen Skills, was kannst du, Diplome und was hast du gemacht und so. So. Also, ich sagte mir intuitiv, lass nichts durchschimmern, was dich irgendwie zweifelhaft dastehen lässt. Ne? Aber wie macht man das? Ja? Ich hätte ja sagen können, ja, also bei den Sachen, die mir Spaß machen, bin ich sehr motiviert, ansonsten bin ich ein fauler Hund. Ne? Das wäre wahr, aber lieber nicht. Wie sagt man das? Und dann dachte ich, das muss so ein bisschen sowohl als auch sein. Ne? Der will jetzt so ein sowohl als auch hören. Aber wie spricht man es aus? Ich hätte am liebsten gedacht, ja, ich bin so ein Mix. Ich bin so ein Mix aus wertvollen Überzeugungen und aus echten Aussetzern. Ich bin so ein Mix aus Stärken und Schwächen. Ich bin so ein Mix aus Einsicht, aber auch Dummheit. Aber das Verhältnis des Ganzen, das kriege ich noch nicht so ganz raus. Ja? So. Also darf man ehrlich sein. Darf man ehrlich sein. Ich bin ein sowohl als auch. Du bist auch ein sowohl als auch. Oder eine sowohl als auch. Die Personaler, die sind allerdings für Ehrlichkeit immer sehr dankbar, weil das auf Reife schließen lässt. Sie wollen auch wissen, habe ich es hier mit einer reifen Persönlichkeit zu tun. Also, wie ehrlich darf man sein? Malt man eher ein verklärtes Bild? Malt man eher ein realistisches Bild? Und ich möchte diese Frage noch ein bisschen größer als Kreis ziehen, nämlich auf die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft zu sprechen kommen. Heute bilden wir ja quasi so eine. Ne? Malt man von dieser christlichen Gemeinschaft eher ein realistisches Bild oder doch lieber ein verklärtes Bild? Und die Frage ist deswegen wichtig, weil wir ja alle ein Teil des Ganzen sind und mit unserer Vorstellung von uns ja auch rückwirken auf die Gemeinschaft. Ja? Das sind ja nicht nur die anderen, du bist ja auch ein Teil dessen. So, und ich möchte mit dieser Predigt diese Frage in den Blick nehmen, wie wir uns selbst sehen können. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass dein Selbstbild zurückkoppelt in den Kreis der Menschen, mit denen du unterwegs bist. Ne? Ob das jetzt eine Kleingruppe ist, sowas wie ein Hauskreis, was es in dieser Kirche gibt, oder der größere Zusammenhang. So, wie nenne ich diese Predigt? Auf der Suche nach der sowohl als auch Kirche. Ja? Und ich finde, das wäre mal ein schöner Name für eine Kirche. Ja? Die sowohl als auch Kirche. Nicht immer Trinitariskirche oder sowas, sondern die sowohl als auch Kirche. So. Ich lese dazu einen Text, der kommt von Jesus, das hat er gesagt, aus der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel ehren. Ja, Jesus sagt, ihr seid Licht und es soll euch leuchten, es soll aber auch für andere da sein. Ich komme mal zum ersten Punkt meiner Predigt. Ich habe ja gesagt, die sowohl als auch Kirche. Ich fange mal mit dem sowohl an. Ja? Erster Punkt, sowohl ein guter Mensch. Je nachdem, wie vertraut du mit der Bibel bist, wirst du einen Eindruck davon haben, ob die Bibel vom Menschsein an sich eher ein schmeichelhaftes, weiches Bild zeichnet oder ein eher weniger schmeichelhaftes, womöglich ein hartes Bild vom Menschen. Und wenn ich so drüber nachdenke, was ich da so wahrnehme in der Bibel, dann denke ich sowohl als auch. Darüber möchte ich jetzt zunächst mal mit euch sprechen. Eine erste Spur, was denn eigentlich mit dem Menschsein, mit unserem Menschsein gemeint ist, finden wir, wenn wir danach fragen, nach welchem Entwurf sind wir denn ins Leben gerufen worden? Was ist denn so die Designvorlage? Und die Designvorlage ist eindeutig gut, denn wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Das ist die Designvorlage. Und wenn er liebenswürdig, gut ist, dienend, selbstlos, dann nehme ich an, hat das auch was mit dir zu tun. Ja? Dann werden wir das vermutlich auch als seine Ebenbilder in unserem Leben antreffen können. Nun sagt die Heilige Schrift aber auch, dass wir dieses Bild, das Gott in uns wachgerufen hat, ziemlich aufs Spiel gesetzt haben. Ja? Und ich habe gestern in so einer Kiste meiner Tochter, etwas gefunden. Das möchte ich dir jetzt mal zeigen, was das ist. Ich muss das hier so ein bisschen drapieren, damit du es auch hörst. So, es geht los. Von wem ist das? Oh. Genau, I did it my way. Ne? I did it my way. Was heißt denn eigentlich I did it my way? Ich machte es immer auf meine Weise. Ja? I did it my way. Ist übrigens in England das meistgespielte Lied auf Beerdigungen. Ja? I did it my way. Ich machte es immer so, wie es mir entspricht, wie ich es wollte. So. Und ich glaube, dass das eine Melodie ist, die schon die ersten beiden Menschen, von denen die Heilige Schrift berichtet, dass das eine Melodie ist, der bereits die ersten beiden Menschen gefolgt sind. Und seitdem spielt sie schicksalhaft im Herzen jedes anderen Menschen. Ja? Wir hören sie und denken, schön, ich mache es am liebsten so, wie ich will. Also ich kann das von mir behaupten. Dir will ich das nicht einfach so unterschieben, aber von mir kann ich sagen. So, warum sage ich das jetzt? Es ist schon was Schicksalhaftes in unserem Leben passiert, dass da eine Melodie ist, die wir munter vor uns hinpfeifen. Und das hat ganz wesentlich auch mit dem Kommen Jesu zu tun, der uns zurückholen will in unsere ursprünglichen Bedeutungen, in unsere ursprüngliche Rolle. nämlich Ebenbilder Gottes zu sein. Und seit er gekommen ist, ist die Tür aufgegangen, um wieder zurückzukommen in unsere eigentliche Rolle, ja? Söhne und Töchter Gottes zu sein, ihm ähnlich zu sein, liebenswürdig, dienend, interessiert und selbstlos. Und Vergebung meint ja nicht, oder Erlösung im größeren Kontext meint ja nicht, mir sind alle meine Sünden vergeben und ach wie schön, ne? Die Vergangenheit lastet nicht mehr auf mir, das ist schon mal viel wert, sondern Erlösung meint ja viel mehr, nämlich was kann wieder werden? Was kann wieder durch mich wahr werden? Und hier finde ich immer wieder neu das Bild, das Nelson Mandela mal gemalt hat, schön, der gesagt hat, wir sind wie Glühbirnen, die wieder reingeschraubt werden in die göttliche Fassung, damit unser Leben leuchtet. Ja, finde ich ein tolles Bild. Alle sind Glühbirnen, aber wir werden wieder reingeschraubt durch Jesus in diese göttliche Fassung und leuchten. Und dieser Nelson Mandela, ihr wisst das wahrscheinlich auch, saß ja lange im Gefängnis, 27 Jahre, ja. Er hat gegen die Apartheid, also gegen die Rassentrennung in Südafrika, seine Stimme erhoben und das hat er dann bezahlen müssen. Er wurde schwer gedemütigt, aber als die Apartheid überwunden war, hat man ihn zum Staatspräsidenten gemacht. Und 1994 hat er als Staatspräsident seine Antrittsrede gehalten und aus der möchte ich jetzt mal zitieren, seine Amtseinführung. Nelson Mandela sagte 1994, wir fragen uns, wer bin ich, dass ich glänzend, großartig, talentiert, sagenhaft sein könnte? Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich klein zu machen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zu offenbaren. Und wenn wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Also, das ist meine Antrittsrede für den Staatspräsidenten, ja? Das würde ich auch gerne mal von unserem hören. Aber ich bin meist mal zufrieden mit der hier. Was meine ich eigentlich? Also es geht ja um die Sicht auf den Menschen. Sind wir gut beraten, eine grenzenlos pessimistische Sicht vom Menschen zu haben? Viele Christen leben so. Habe ich mir schon anhören müssen. Aber macht das Sinn? Macht das von der Heiligen Schrift her Sinn? Ich gebe schon zu, in meinem und in deinem Herzen spielt diese Melodie, ne? Und wir folgen ihr und wir pfeifen sie nach, am liebsten so wie ich will. Die ist da, die Melodie. Aber macht es Sinn, uns so grenzenlos pessimistisch zu sehen? Ich möchte fragen, macht es Sinn, wenn jemand, der im Gefängnis saß, jahrelang im Gefängnis saß, dann irgendwann aus der Haft entlassen wird, macht es Sinn, wenn der dann über sich sagt, ich bin ein Krimineller? Macht das Sinn? Oder macht es Sinn, wenn, und zeigt es in die richtige Richtung, wenn jemand, der lange Jahre alkoholabhängig war und dann nach Therapie und viel Gespräch aus seiner Sucht herausfindet, wenn der dann über sich sagt, ich bin ein Säufer. Macht es Sinn? Oder macht es Sinn, dass jemand, der jahrelang als Sünder lebte, dann nach seiner Umkehr zu Gott sagt, ich bin schlecht? Macht das Sinn? Das macht leider gar keinen Sinn. Parker Palmer, ein amerikanischer Buchautor, hat geschrieben, Keine Strafe, die ihnen jemand auferlegen könnte, könnte schlimmer sein als die Strafe, die sie sich selbst auferlegen, indem sie sich in ihre eigene Herabsetzung verschwören. Das ist wahr. Ja? Wenn du dein Nein zu dir selbst in dir kultivierst und es leichter findest, dich in deiner eigenen Herabsetzung zu verschwören und das Nein immer wieder über dir auszusprechen, weil du es leichter findest, als an das Werk Gottes in deinem Leben zu glauben, dann gibt es keine größere Strafe, die auf deinem Leben lasten könnte. Denn es gibt einen Gott, der nicht aufhört, an dich zu glauben. Es gibt einen Geist Gottes, der nicht aufhört, dieses ursprüngliche Bild in dir zum Vorschein zu bringen und dich wieder zurückzuführen in deine Rolle, die du als Tochter Gottes hast und als Sohn Gottes hast. Ja, es ist Gott. Es ist Gott selbst, der sagt, verschwöre dich nicht in dein eigenes Versagen hinein. Versteck dich nicht. Du bist mein Versprechen an diese Welt. Lass uns gemeinsam leuchten. Denn du bist ein Teil von mir. Also, meine Bitte an dich, denk lieber zu groß von dir. Ja, damit machst du nichts verkehrt. Ich habe ja die Predigt genannt, die Sowohl-als-auch-Kirche, die Suche nach der Sowohl-als-auch-Kirche. Jetzt will ich auf das Als-auch zu sprechen kommen. Also ich lade dich ein, eher optimistisch und zu groß über dich zu denken als zu klein. Und mit dem zweiten Teil dieser Predigt möchte ich dich einladen, nicht zum Pessimismus. Der erste Teil war ja gerade eher so das optimistische, das gute Bild, das Gott von dir hat. Ich möchte dich nicht einladen zum Pessimismus, sondern zur Ehrlichkeit. Es ist nicht ganz leicht, aber lohnt sich. Einladen zur Ehrlichkeit. Es passiert ja immer wieder, dass man auch in Kirchen und besonders da Christen antrifft, die sich auf so eine ganz versteckte, heimliche Art selbst imponieren. Passiert. So gerade in christlichen Gemeinschaften gibt es ja die unabgesprochene Absprache, so lebe entsprechend der Standards. Es müssen nicht immer biblische Standards sein, da reichen schon unsere. Ne? Und diese Gemeinschaften sind dann keine sowohl als auch Kirchen, sondern eher so entweder oder Kirchen. Ja? Entweder du bist knallhart und ziehst das alles durch, was uns hier wichtig ist, bist so makellos wie wir, oder du hast hier eigentlich leider keinen Platz. Ne? Würde keiner so aussprechen, aber die gespürte Sprache ist dann doch oft recht deutlich. Aber wer nichts von seinen eigenen Untiefen weiß, oder wenn eine Gemeinschaft nichts von ihren eigenen Untiefen weiß, dann ist sie dazu verurteilt und geradezu verdammt, sich auf Ideale zu stürzen. Aber Gott hat nichts zu tun mit Idealen, weil er weiß, keiner von uns kann das. Ne? Du auch nicht. Ein Zeitgenosse hat mal das so schön in folgende Worte gebracht. Also das muss man echt genießen, was der gesagt hat. Mir ist aufgefallen, dass die Christen dazu neigen, den Menschen böse zu sein, die anders sündigen als sie selbst. Ja? Das stimmt. So, jetzt komme ich zu dem als auch. Als auch, was wir von den anonymen Alkoholikern lernen können. Darf ich überhaupt darüber reden? Anonyme Alkoholiker? Habe ich davon eine Ahnung? Ich habe gute Freunde, die sind's. Ein guter Freund ist ein knallharter Alkoholiker. Ich habe das auch in meiner Familie antreffen können, müssen. Also, reden wir mal über die. Aber vor allen Dingen über die Arbeit der anonymen Alkoholiker. Ein Christ, der einem Freund mal sein Alkoholproblem gestanden hatte, der hat den dann zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker eingeladen mit folgenden Worten. Komm mit, dann bekommst du wahrscheinlich einen Eindruck, wie die Kirche im ersten Jahrhundert ausgesehen haben muss. Ja? So, den Gründern, und das waren Christen, der anonymen Alkoholiker, den Gründern der anonymen Alkoholiker war die Abhängigkeit von Gott, die Verbindung mit Gott ganz wesentlich. Aber genauso wesentlich war ihnen auch, dass sie wussten, es kann nur gemeinsam funktionieren. Die Gemeinschaft muss sich gegenseitig Halt geben. Sie müssen sich gegenseitig unterstützen, denn keiner schafft es allein. Diesen Kampf, den kann man nur gemeinsam gewinnen, aber nicht allein. Und ein Alkoholiker, der mit dem Trinken aufgehört hat, der kann ja wieder ein anderes Leben führen, ja? Frei, selbstbestimmt, verantwortlich. Und wenn sie sich dann in diesen Gruppen treffen, dann stellen sie sich vor, und das hast du vielleicht schon mal gehört, dann stellen sie sich vor, hallo, mein Name ist sowieso, ich bin Alkoholiker. Er kann 20 Jahre trocken sein, sie kann 30 Jahre trocken sein. Aber sie sagen nicht, ich war Alkoholikerin, sondern sie sagen, hallo, mein Name ist sowieso, ich bin Alkoholiker. Weil jeder weiß, selbst in der kleinsten Flasche Alkohol ist ein unendlich tiefer Abgrund. Ja? Und ich könnte reinfallen. So, ich wähle dieses Beispiel von den anonymen Alkoholikern, weil jeder Mensch und auch die Christen ein ähnlich gelagertes Suchtproblem haben. Jetzt sagst du dir, ich habe noch nie einen Tropfen Alkohol angefasst, was willst du mir hier erzählen? Du hast ein ähnliches gelagertes Suchtproblem, weil jeder Mensch hat eine unheilvolle Story mit der Sünde. Und diese Story beschreibt eine Sucht. Wir können damit irgendwie aus uns heraus nicht aufhören. Ne? Diese Momente, wo wir sagen, ach komm, einmal ist keinmal, ich brauche jetzt mal einen Kick, ich brauche jetzt mal eine schöne Erfahrung, ne? Einen kleinen Schluck aus der Flasche, aber da ist der Abgrund in dieser Flasche. Und wir leben alle mit dieser Sucht. Und wenn du jetzt sagst, Moment mal, also das habe ich ja noch nie in der Kirche gehört, dass mich hier jemand mit einem Suchtkranken vergleicht, das ist alles kein Problem. Ne? Warum ist das kein Problem? Weil das Leugnen von Sucht sowohl bei Alkoholikern als auch bei Sündern das Kennzeichen ihrer Sucht ist. Ja? Deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn du dich jetzt sträubst. Ne? Bei Alkoholikern und Sündern ist das das Kennzeichen. Leugnen. So, ich vergleiche, wie du das vielleicht merkst, auch die anonymen Alkoholiker mit der Gemeinde Jesu Christi. Oder es gibt ja auch die Narcotics, also nicht nur die anonymen Alkoholiker, sondern auch die anderen Sucht, also drogenkonsumierenden Bereiche. Es gibt sie in 195 Ländern mit über 40.000 Treffen pro Woche. Ich habe einen Freund, habe ich erzählt, der ist in Urlaub gefahren, also ist ein harter Alkoholiker, ist in Urlaub gefahren nach Kreta, ist dort in ein Treffen der anonymen Alkoholiker gegangen, ne? Weil er wusste, das gibt mir Halt. Und dieser Freund, der hat mir mal gesagt, und das war also echt eine Botschaft, der hat mir gesagt, ich zitiere ihn, ich verdamme mich für meine verdammte Sucht. Und gleichzeitig ist diese verdammte Sucht das, was mich am meisten zurückbringt zu Gott. Ja? Und das muss man verstehen, dass er meint, es zieht mich nicht so stark zu Gott wie gerade mein Problem. Dabei würde ich das doch lieber auch so einem anbetenden und super reinen Herzen heraustun. Mache ich vielleicht auch manchmal, aber nichts bringt mich so sehr zurück zu Gott wie gerade diese verdammte Sucht. So, jetzt frage ich nochmal, was macht eigentlich die Arbeit der anonymen Alkoholiker so erfolgreich? Und was könnten wir hier von ihnen lernen? 3 Punkte dazu. Bedürftig, und zwar heute. Also, wir betrügen uns ja alle ganz gern mal selbst, ne? Aber diesen Luxus, sich selber zu betrügen, kann sich ein Alkoholiker nicht leisten. Ja? Das kann sich ein Alkoholiker nicht leisten, denn das führt in den Absturz. Deswegen sprechen sie, wenn sie über sich sprechen, nicht über ihre Vergangenheit, sondern sie sprechen über ihre Bedürftigkeit heute. Sie sind heute darauf angewiesen, dass es eine Erfahrung gibt, die sie unterstützt, die sie trägt und die ihnen Halt gibt. Und in der Sprache des Glaubens darf man das Gnade nennen. Ja? Dass es da etwas gibt, wofür ich nicht garantieren kann, aber was von außen zu mir kommt und mich hält. Und sie wissen, nur so können sie diesen inneren Lebensentwurf, nur so können sie diesen inneren Lebensentwurf, nämlich ein gutes Leben zu leben, auch halten oder dafür, ja, es wahr werden lassen. Da zitiere ich mal einen Menschen aus der Gruppe der anonymen Alkoholiker. Zitat: Wer seine eigene Bedürftigkeit nicht wahrnimmt und sich das nicht eingesteht, dem hat das Evangelium wenig zu bieten. Ja, der ist Christ. Wer seine eigene Bedürftigkeit nicht wahrnimmt, sich das nicht eingesteht, wie es um ihn steht, dem hat das Evangelium wenig zu bieten. So, kleine Schritte, das ist der zweite Punkt. Schritte, aber kleine. Schon in den 20er und 30er Jahren gab es in den USA Hilfsangebote für alkoholkranke Menschen. Und da gab es unter anderem vor den anonymen Alkoholikern eine Organisation, die baute ihre Arbeit auf den sogenannten Vier Absoluta. Ja? Die Vier Absoluta. Und jeder, der daran teilnahm, wurde darauf verpflichtet. Auf was wurde er verpflichtet? Absolute Ehrlichkeit, absolute Reinheit, absolute Uneigennützigkeit, absolute Liebe. Klingt erstmal sehr schön. Ja? Gegen diese ganzen Dinge habe ich erstmal nichts. Aber die anonymen Alkoholiker fragten sich, sind das nicht zu hohe Erwartungen an einen Alkoholiker, an einen Menschen mit einem Suchtproblem? Kann der für sich garantieren, kann der für 100% garantieren? Gibt es überhaupt irgendjemanden, der für 100% garantieren kann? Und heute weiß man, dass das Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit der Weg aus der Sucht ist. Die anonymen Alkoholiker sagen, 90% ehrlich werden, 90% Ehrlichkeit und 10% guter Wille, das könnte was werden. Aber viele Christen drehen das Verhältnis um und sagen, wenn ich erstmal 90% guten Willen habe, wenn ich so richtig entschlossen und entschieden bin und voller Hingabe bin, und dann kann Gott mir mit seiner Gnade nochmal so richtig auf die Sprünge helfen, aber erstmal muss ich. Und Gott sagt, dreh das Verhältnis um, werde ehrlich vor dir selbst, werde ehrlich vor Menschen. Das ist echt schwer. Aber das ist die Macht des Guten. Sie entwickelt sich geheimnisvollerweise da, wo jemand seine Pleite zugibt. Ne? Und in der, habe ich letzte Woche gelesen, fällt mir gerade ein, in dem Psalm steht, du magst Wahrheit, die im Verborgenen ist. Da habe ich immer so gedacht, was ist denn Wahrheit im Verborgenen? So, ne? Aber ich glaube, damit ist einfach gemeint, ehrlich werden vor sich selbst. Ne, hier drin, ehrlich werden vor sich selbst. Wie sieht's aus? Sieht nicht gut aus. Ja. Also die Pleite zugeben können. Dann kommt was in Bewegung. Schritte, kleine. Nächster Gedanke, Schwäche, willkommen. Schwäche, willkommen. Ich zitiere mal wieder so einen anonymen Alkoholiker, der sagt, wenn ich zu den AAs gehe, das ist die Abkürzung der anonymen Alkoholiker, wenn ich zu den AA gehe, und sage, ich habe gerade meine Frau erschossen, dann wird mir jemand die Frage stellen, und deshalb willst du jetzt wieder anfangen zu trinken? Ist gut, oder? Hörst du einen Vorwurf? Ne? Ich habe meine Frau erschossen. Wie, und deswegen willst du jetzt wieder anfangen zu trinken? Nein, das machst du nicht. So. Ein anderer schreibt, von meinen Freunden in der Kirche höre ich manchmal die Aussage, hast du das Thema nicht endlich durch? Ne, Sucht. Bei den Treffen der AAs ist es anders. Dort kann ich bis zu meinem Lebensende erscheinen und keiner wird sagen, hast du denn diese Gespräche über deine Sucht nicht endlich durch? Sie werden sagen, hey, wie gut, dass du heute gekommen bist. Dass du es heute geschafft hast, hier zu sein. Komm wieder. Ja. So, sie wissen nämlich alle, dass sie eine gemeinsame Schwäche teilen und dass sie nur Halt und Kraft finden in dem ehrlichen und offenen Umgang voreinander. Ja. Und das macht ihre Arbeit so wichtig und so kraftvoll. Ja. Also, ich weiß nicht, wie du gerade über dich denkst, aber gib den Entwurf, in dem du geschaffen wurdest, die Designvorlage, gib sie nicht auf. Gott hat so eine unendlich große Meinung und gute Meinung von dir. Und lebe ein gutes Leben und werde ein guter Mensch. Aber nicht, weil du jetzt wieder an deinen Idealen andockst, sondern weil du dich in die Fassung drehst und sagst, Gott, hier bin ich. Du leuchtest, komm, lass uns gemeinsam leuchten. Und dann gibst du auch anderen die Erlaubnis, wieder an sich selbst zu glauben. Sonst machen wir ja alles nur frommes Theater, ja, so ethisches Versteckspielen. Akzeptiere, dass du mit einer Sucht lebst, ja. Du hast vielleicht auch so einen kleinen Herzschrittmacher in deinem Leben, in deinem Herzen, aber das ist kein Herzschrittmacher, ja? Das Ding führt dich in die Irre. Tu nicht so, als hättest du alles im Griff, sondern werde ehrlich und ich habe schon vor Gott gestanden und habe gesagt, ich kapituliere. Hier ist meine weiße Fahne. Und das waren die Momente, wo Gott gesagt hat, ja, und jetzt komme ich. Also, ich wünsche mir, dass du selber in dieser guten Weise über dich gut denken kannst, aber dass du auch anderen hier hilfst, vorkommen zu können mit ihren Schwächen. Weil das passiert, dass Leute mit ihren Pleiten und mit ihrem Versagen sich nicht mehr trauen, weil sie daran sagen, wer weiß, was die dann denken, machen, sagen, ob ich dann noch ins Bild passe. Dann erst recht. Dieser Ort wurde von jemandem gegründet, der gebrochen wurde. Und deswegen brechen wir heute das Brot, um daran zu erinnern, dass er von jemandem gegründet wurde, dieser Ort, der gebrochen wurde. Also bist du hier mit deinen gebrochenen Erfahrungen richtig? Ich denke ja. So, und das können wir jetzt gemeinsam feiern, weil Jesus sagt, erinnert euch daran, wer diesen Ort gegründet hat. Erinnert euch daran, dass ich für euch bin. Und ja, nehmt mein Licht, meine Kraft in eurem Leben auf. Wir werden jetzt ganz übergangslos übergehen in die Mahlfeier. Und Carina, ja, danke. Ich habe noch ein kleines Stichwort bekommen. Brot und Wein werden wir heute hier unten nur vorne reichen. Und oben gibt es nur ein Tisch und wir haben in dem hinteren Bereich und da oben auch irgendwo noch Teams stehen, die für dich beten wollen, wenn du das wünschst. Ja? Also fühl dich frei, sprich ein schlichtes Anliegen aus, sag, wo dein Wunsch gerade mit dir unterwegs ist und diese zwei Menschen, die du dort antriffst, nehmen das auf und ja, segnen dich, machen sich für dich vor Gott stark. Ganz entspannt.
Ich werde jetzt gleich die Einsetzungsworte lesen und dann gehen wir in den Lobpreis über und dann seid ihr herzlich eingeladen zum Abendmahl und steht doch gerne für die Einsetzungsworte auf. Ich lese aus 1. Korinther 11 die Verse 23 bis 26. In der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde, nahm der Herr das Brot und dankte Gott. Dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Kommt, es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen.
Ich würde noch mit uns beten und ja, Denke, was Jesus gesagt hat in der größten Predigt, die er gehalten hat, die Bergpredigt. Selig sind, das heißt, über die Maßen glücklich schätzen dürfen sich alle, die wissen, wie arm sie vor Gott stehen, wie geistlich arm sie dastehen. Weil dann Gott kommt und sagt, hier hast du alles. Ja, alles, was mir gehört, ist jetzt dein. Okay, in dieser Haltung wollen wir kommen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du um keinen einen Bogen machst. Wir danken dir, dass du jeden hineinholst, der das wünscht und möchte. Jeden hineinholst in die Gemeinschaft mit Gott. Danke, dass ja, eine Aufrichtigkeit uns selbst gegenüber der Weg dorthin ist. Aber vor allen Dingen auch dein Ruf ans Herz Gottes, das uns liebt. Danke, dass wir das alle über uns sagen dürfen. Eine Tochter, ein Sohn des Höchsten sein zu dürfen durch dich, Jesus. Und die ganze Liebe Gottes zu besitzen. Ja, begegne uns jetzt. Amen.